Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Liebe Gemeinde, wer viel unterwegs ist, der hat vielleicht einen Koffer, der ihn oder sie stets begleitet. Einen Handkoffer, der praktisch ist und leicht. Vielleicht nicht unbedingt einen nostalgischen aus Leder und mit Stickern aus aller Welt darauf, sondern eher Hartschale und genau abgemessen fürs Handgepäck. Und vielleicht gibt es in unseren Gedanken ja auch so einen Koffer. Ein Koffer mit Gegenständen, die uns an Zuhause, an unsere Heimat erinnern. Wenn wir uns ins Erasmus-Semester aufmachen, an die neue Uni oder in die neue Stadt, die neue Wohnung. Etwas, das uns daran erinnert, wo wir herkommen und was uns wichtig ist. Eine Art Heimat im Handkoffer. Was liegt in Ihrem Handkoffer? Ein Buch? Eine Musik? Ein besonderes Souvenir? Ein Familienerbstück? Ein paar Fotos der Familie oder von Freunden? Ein paar getrocknete Blumen? Vielleicht sogar ein vierblättriges Kleeblatt? Es waren einmal ein Mann und eine Frau, die lebten in Bethlehem und litten unter der Hungersnot in ihrem Land. Sie hatten noch zwei Söhne und eines Tages zogen sie ins Nachbarland Moab, um dort nach Arbeit und Essen zu suchen. Sie hatten vielleicht keinen Handkoffer, aber bestimmt Gepäck. Sie hatten ihre Hoffnungen und ihre Religion, das, worauf sie bauten und vertrauten. In dem neuen Land finden sie Arbeit und Nahrung. Doch dann stirbt der Vater. Dennoch bleiben sie in dem neuen Land und die Söhne heiraten zwei moabitische Frauen. Sie scheinen eine neue Heimat gefunden zu haben, über Ländergrenzen und Religion hinweg. Doch dann wendet sich ihr Glück erneut. Auch die beiden Söhne sterben. Drei Männer, die heimgerufen werden, die ihre Heimstätte nun bei Gott im Himmel haben. Die drei Frauen, die Mutter Noomi und die beiden Schwiegertöchter Orpa und Ruth, bleiben allein zurück. Die Schwiegermutter hat nun ohne ihren Mann und ihre Söhne keine Unterstützung mehr. Darum will sie in ihre alte Heimat zurückkehren, zu den einzigen Verwandten, die sie noch hat und von denen sie sich Absicherung erhofft. Ihre Schwiegertöchter aber sollen in Moab bleiben und zu ihren ursprünglichen Familien zurückkehren. Orpa und Ruth wollen aber bei Noomi bleiben. Vielleicht hatte sie auch das gemeinsame Leid zusammengeschweißt und ihnen eine ungewöhnliche Heimat in der Verbundenheit des geteilten Leids geschenkt. Eine traurige Heimat, aber vielleicht doch eine, die trägt. I follow you. Doch die Schwiegermutter will sich nicht folgen lassen und sie sagt zu ihren Schwiegertöchtern: Kehrt um, meine Töchter. Warum wollt ihr mit mir gehen? Wie kann ich noch einmal Kinder in meinem Schoße haben, die eure Männer werden könnten? Heimat ist hier stärker noch die Hoffnung auf eine Familie und Nachkommenschaft. Orpa lässt sich von den Worten umstimmen und bleibt in Moab. Doch Ruth ist fest entschlossen, bei Noomi zu bleiben. Und sie sagt zu ihr: Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch, da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das, nur der Tod wird mich und dich scheiden. Worte, die einem Treueschwur gleichkommen und großer Verantwortung. Du bist meine Heimat, ich folge dir, wohin du auch gehst. I follow you. Heimat erfährt hier eine bedeutsame Verschiebung. Heimat ist nicht länger ein Ort oder ein Koffer mit wertvollen Erinnerungen, sondern eine Person. Und nach dem Verlust des Schwiegervaters und des eigenen Ehemannes ist es eigentlich umso erstaunlicher, dass Ruth ihre Heimat gerade auf der Fragilität eines menschlichen Lebens aufbaut. Nur der Tod kann uns voneinander trennen. Worte mit viel Gewicht. Worte, die viele Paare als Trauspruch wählen, meist ohne den Tod dabei bereits so unmittelbar vor Augen zu haben. Als Ruth diese Worte sagt, wird klar, sie meint es ernst. Und die Schwiegermutter widerspricht ihr nicht länger, sondern lässt sich in die alte Heimat begleiten. Heimat, das ist auch ein Gefühl. Ein Gefühl des Nachhausekommens und im besten Fall des Wohlfühlens und Willkommenseins. Ein Nachhausekommen zum Beispiel zu den Eltern, dem Partner, der Partnerin oder auch der WG. Ein Blick in den Kühlschrank, in dem Lieblingsessen liegt, extra gekauft für den Besuch aus Berlin. Die Couch, auf der man auch unangekündigt übernachten darf. Eine wohltuende Umarmung, ein verständnisvolles Gespräch. Nach langer Reise und einer jahrzehntelangen Abwesenheit kehrt auch Noomi zurück. Wie mag das wohl für sie gewesen sein? War sie willkommen? Gab es ein Wiedersehen mit vertrauten Gesichtern? Gab es Orte, die einst für sie ein Zuhause waren? Für Noomi ist es keine glückliche Rückkehr. Traurig, vielleicht sogar verbittert, sagt sie, voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Und doch nicht ganz leer, da ist ja noch Ruth, eine Person an ihrer Seite, die weiß, was sie in den letzten Jahren erlebt hat und die sie mit hineinnehmen kann in diese alte und zugleich neue Heimat. Eine Person, die ihr folgt und zur Seite steht bei allem, was sich so verändern kann. Und wie schnell kann sich ein Heimatgefühl verändern? Da heißt es plötzlich Studienortwechsel und die WG löst sich auf. Eigenbedarfskündigung, Trennung. Da bröckelt die sorgsam kuratierte Heimat dahin, wird vom Lauf der Zeit langsam verwischt, wie ein Gemälde von Gerhard Richter. Ein Bild von der gemeinsam verbrachten Zeit bleibt als Hintergrund erhalten, doch das Hier und Jetzt wischt vorsichtig über die noch nicht ganz getrocknete und gefestigte Erinnerung. Ich bin ja nicht ganz aus der Welt, heißt es dann. Wir können telefonieren oder schreiben. Ich folge dir. I follow you. Ich folge dir bei X, bei TikTok und Insta. Die digitalen Verbindungen sind möglich und können Ländergrenzen und Kontinente überqueren. Und dennoch sind sie fragil und brauchen Durchhaltevermögen. Folgen, das kann ich auch, ganz ohne Handkoffer. Wobei so ein bisschen kastenförmig sieht es vielleicht schon aus, das Handy, mit dem ich der ganzen Welt folgen kann. Doch nicht nur der ganzen Welt, sondern viel wichtiger noch. Es ist der Kontakt in die Heimat, in der vielleicht Krieg herrscht und Hunger und Zerstörung. Vielleicht ist es der einzige Kontakt, welch ein bedeutsamer, digitaler Handkoffer. Manchmal, da folgen wir nicht der Familie, Freunden und Nachrichten, sondern auch Träumen. Zum Beispiel dem Traum von einem Beruf, einem Wohnort oder einer Art zu leben, einem Menschen, einem Leben in der Ferne. Der Schriftsteller Navid Kermani hat von einem solchen Traum in dem Roman Sozusagen Paris geschrieben. Paris als Chiffre für die eigenen Sehnsüchte, in diesem Fall der ersten großen Liebe, die der Protagonist in Jugendzeiten hatte und die er Jahre später zufällig wieder trifft und nun mit seinen früheren Vorstellungen eines gemeinsamen Lebens einer Heimat abgleicht. Wäre die Frau, die ihm jetzt gegenüber sitzt, wirklich die Person, mit der er gerne sein Leben verbracht hätte? Wäre ihre Wohnung auch seine Wohnung? Ist das noch das Paris mit ihr, das er sich einst ausgemalt hatte? Teilen beide noch immer denselben Handkoffer oder hat nicht jeder inzwischen seinen eigenen, gefüllt auch mit eigenen Erinnerungen? Vielleicht hatten auch Noomi und Ruth ihre Träume von einem Leben in der Ferne, jede auf ihre Weise. Und vielleicht hatte Noomi auch einen Traum, eine Vorstellung von ihrer ursprünglichen Heimat, in die sie zurückkehren will, die nun aber gar keine Heimat mehr ist. Heimat kann nicht nur ein Ort sein, ein Gefühl oder ein Traum, sondern auch ein Ausdrucksmittel. Die jüdische Denkerin Hannah Arendt hat einmal gesagt, dass das Einzige, was ihr aus ihrer deutschen Vergangenheit geblieben wäre, die Sprache sei. Und damit hängt für sie die Fähigkeit zusammen, sich auszudrücken und verstanden werden zu können. Nicht als Automatismus, Auch innerhalb einer gemeinsam gesprochenen Sprache gibt es natürlich Missverständnisse. Aber Hannah Arendt hat von sich selbst behauptet, dass ihr das richtig verstanden werden doch ein gewisses Heimatgefühl gäbe. Und vielleicht kennen das manche, die lange im Ausland gelebt haben und mit der dortigen Sprache vertraut wurden. Wenn man tief in die Sprache eintaucht, dann gibt es einen Moment, an dem man anfängt, in der fremden Sprache zu träumen. Und dann ist die Sprache nicht länger fremd, sondern wird vielleicht auch ein Stück weit zur Heimat. Genauso wie die eigene Muttersprache im Ausland gehört, eine besondere Form von Vertrautheit schafft. Zwischen all die Koffer, die echten und die in unserer Fantasie, mischen sich gerade heute am 9. November andere Koffer. Unweit von hier, nur eine S-Bahn-Station entfernt an der Friedrichstraße, steht eine Gruppe von Kindern mit Koffern. Die Kinder blicken in zwei unterschiedliche Richtungen. Die Kinder auf der einen Seite tragen ihre Koffer in der Hand. Auf der anderen Seite liegen die Koffer um die Kinder herum. Und in einem von ihnen liegt ein zerzauster Teddybär. Die Kindergruppe ist ein Mahnmal, das an die Kindertransporte erinnert, die nach den Novemberpogromen 1938 begannen. Kinder wurden in verschiedene Länder gebracht, um ihr Überleben zu sichern. Das Mahnmal heißt Züge in das Leben, Züge in den Tod. Die vielen Koffer, gepackt mit der Hoffnung auf Zukunft und eine neue Heimat. Viele Kinder sahen ihre Familien nie wieder. Jeder Koffer eine eigene Lebensgeschichte und Erinnerungen an eine Heimat, die es so nicht mehr gab. Vor 87 Jahren wurden sicherlich unzählige Koffer gepackt. Einige wenige erreichten ihr Ziel und fanden am neuen Ort vielleicht tatsächlich so etwas wie eine neue Heimat. Viel zu viele andere aber fuhren mit ihren Besitzern in den Tod. Und viele Koffer blieben jahrzehntelang gepackt in den Wohnungen stehen, bereit jederzeit fliehen zu können, wenn erneute Gefahr droht. Andere erreichten zwar einen neuen Ort, fanden aber nie eine neue Heimat. Die Dichterin Mascha Kaleko beschreibt ihre dauerhafte Sehnsucht nach Heimat so: Wohin ich immer reise, ich fahre nach Nirgendland. Die Koffer voll von Sehnsucht, die Hände voll von Tand. So einsam wie der Wüstenwind, so heimatlos wie Sand. Wohin ich immer reise, ich komme nach Nirgendland. Eine andere Szene, ein Video von Licky Lee, einer schwedischen Künstlerin aus dem Jahr 2011. Graue Wellen laufen am Ufer aus. Die Gischt spritzt hoch. Kalt ist es in dem Bild, das zu sehen ist. So kalt, dass Schnee liegt. Es wirkt wenig anheimelnd, kein Zuhause. Ein Mann in dunkler Kleidung läuft durch das Bild. Eine andere Gestalt folgt ihm. I follow you. Oh, I beg you. Can I follow? Ich folge dir. Oh, ich bitte dich. Darf ich folgen? Es könnten auch diese Worte sein, die Ruth zu ihrer Schwiegermutter gesagt hat. Ein Flehen, eine große Bitte. Darf ich dir folgen? Folgen also nur mit Einverständnis. Die Ich-Botschaft der einen Person wird vom Gegenüber akzeptiert und geht auf das Du über. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch, wenn ich darf. Ein Treueakt mit gegenseitigem Einverständnis. Die Gestalt, die dem Mann folgt, hatte einen Schleier und irgendwann verliert sie den und ein Frauengesicht zeigt sich. Ungeschützt ist sie jetzt der Kälte ausgesetzt. Doch immer noch, I follow you, durch Schnee und Kälte hindurch. Der Frau ist es so ernst, dass sie sogar ihre Schuhe auszieht. Ihre nackten Füße hinterlassen tiefe Spuren im Schnee. Ihr Ziel ist klar, I follow you. Irgendwann kommt der Mann am Meer an. Hier geht es für ihn nicht weiter. Er sinkt auf die Knie, gibt auf und lässt sich finden. Schnell ist die Frau bei ihm, umarmt ihn, küsst ihn und er fängt an zu weinen. Vielleicht passiert es ja auch manchmal, dass wir die Heimat gar nicht suchen und sie uns doch ganz unerwartet findet, weil jemand nicht locker lässt mit uns, so wie Ruth nicht locker gelassen hat und blieb, und weil Gott nicht locker lässt. und weil wir nicht locker lassen dürfen im Erinnern und Verantwortung tragen. Vielleicht hat Heimat ja auch die Perspektive, dass wir uns von ihr finden lassen dürfen, wie Ruth und Naomi einander unerwartet gefunden haben. Wir sollten mit allem rechnen, auch mit einer Heimat. Amen. So freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden, denn der Herr denkt an euch, er segnet euch.